Und wenn Sie sich fragen, gab es denn nur Kairo, Ägypten, Tunesien und so weiter, Krisenjournalismus aus dem Blickwinkel des Medienmagazins? Natürlich nicht. Es passiert immer mehr, als tatsächlich hier in diese Sendung passt. Davon haben Sie sich auch in dieser Sendung überzeugen können. Das ist sehr geballtes Wort. Haben Sie Verständnis dafür? Gleich gibt es ja die Dancehall mit Admiral Taff. Ich möchte Sie aber dennoch mit dem konfrontieren, was im Monat Januar durch den Rost gefallen ist, weil 60 Minuten auch eben nur 60 Minuten sind. Herr Pehler und Dani Fiene haben sich wieder die Mühe gemacht und vier interessante Themen herausgesucht.
Hallo Berlin, ich bin Dani Fiene.
Hallo Brandenburg, ich bin Herr Pehler und wir nehmen Sie jetzt mit in den Dschungel.
Ganz Deutschland scheint sich im Januar mit dem Dschungelfieber angesteckt zu haben. RTL fuhr mit der fünften Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus Rekordquoten ein. Im Schnitt schauten 7,4 Millionen Zuschauer zu.
Zum Vergleich, die letzten zwei Staffeln schafften es im Schnitt auf 4 bis 5 Millionen Zuschauer.
Warum wollten denn in diesem Jahr so viele sehen, wie Soap-Schauspieler und Ex-Sat.1-Frühstücksfernsehmoderator Per Kusmak sich durch die Prüfung quälte und am Ende Dschungelkönig wurde?
Schauen wir uns einmal an, wie die Presse dieses Phänomen deutet. Der Stern zum Beispiel kommt zu dem Ergebnis, dass RTL die Ekelshow gesellschaftsfähig gemacht hat.
Der Medienpsychologe Jo Gröbel sagte, dass die Zuschauer von gedämpftem Sadismus geprägt seien. Zitat, dass die Zuschauer mehrmals hintereinander Sarah für die Prüfung ausgewählt haben, kann als gedämpfter Sadismus aus der Anonymität heraus bezeichnet werden.
Ich finde interessant, was die Fernsehkritikerin Claudia Wick schreibt. Zitat, aber der Zuschauerzuspruch verweist doch auf eine Gesellschaft, die in den 7 Jahren seit der ersten Ausgabe von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, ihre Haltung zur Privatsphäre in virtuellen Wirklichkeiten maßgeblich verändert hat. Während 2004 noch über das voyeuristische Potenzial der Ekelhaft-Show kontrovers debattiert werden konnte, ist das digitale Dabeisein im Facebook-Zeitalter nun moralisch mehrheitlich sanktioniert. Wie soll man sich auch in einer Community, die sich täglich in Millionen von Tweets darüber informiert, wo man gerade so ist und was man gerade so denkt, liest, sieht, darüber empören, wenn ein paar Schauspieler gegen Tagesgage veröffentlichen, was sie gerade so denken, sehen oder essen müssen. Letztendlich funktioniert das Dschungelcamp wie das Web 2.0.
Da drücken wir doch glatt den Gefällt-mir-Button.
Ob RTL den drückt, das wissen wir nicht. Es gab zwar in diesem Jahr Rekordquoten, aber die Werbeblöcke waren doch sehr leer. Laut Medienberichten hat RTL jeden Tag ein Minus von 500.000 Euro gemacht.
Am kommenden Wochenende findet die erste Wetten, das Ausgabe 2011 statt. Und das ist dann auch die erste Ausgabe, nachdem beim letzten Mal die Sendung abgebrochen werden musste, wegen des tragischen Unfalls des Kandidaten Samuel Koch.
Er stürzte damals bei dem Versuch, mit Sprungfedern über fahrende Autos zu springen. Er hat jetzt Lähmungen und wird in einer Spezialklinik behandelt.
Das ZDF hat im Januar ein externes Gutachten vorgelegt, welches den Sender entlastet.
Der Biomechaniker Gerd-Peter Brüggemann hat ein sportwissenschaftliches Gutachten zum Unfall erstellt. Er kommt zu dem Schluss, dass die folgenschwere Kollision des Kandidaten durch Fehler in dessen Bewegungsablauf verursacht wurden. Technische Mängel als Unfallursache schloss er aus.
Das ZDF betont, dass kein schuldhaftes Verhalten zu diesem Unfall geführt hat, sondern vielmehr eine Verkettung unglücklicher Zufälle. In Zukunft soll aber auf Risikowetten verzichtet werden. Außerdem will sich das ZDF weiter um Samuel Koch kümmern.
Das war eine Schlammschlacht ohnegleichen. Constantin Neven-Dumonts spektakuläres Ende im Vorstand des Verlags seines Vaters. Im Januar kam raus, er scheidet aus der Führungsriege von Dumont Schauberg aus, bleibt aber Gesellschafter.
Erst wurde Constantin Neven-Dumont beurlaubt, dann entlassen. Am 30. Juni soll dann richtig Schluss sein. Das Ganze sei einvernehmlich geschehen. Mittlerweile sind ja auch schon ein paar Tage ins Land gegangen und keiner der Streitparteien hat sich zu Wort gemeldet. Scheint dieser skurrile Streit somit ein Ende gefunden zu haben. Immerhin, los ging es ja im Blog des Medienjournalisten Stefan Niggemeier. Dieser beschuldigte Constantin Neven-Dumont unter der Verwendung zahlreicher Pseudonyme hunderte Kommentare verfasst zu haben.
Unterdessen hat Vater Alfred Neven-Dumont die Verlagsspitze umgebaut. Er holte seine Tochter Isabella in den Vorstand und ebenfalls Hans-Werner Kiltz. Dieser hatte ja bis Ende des Jahres die Süddeutsche Zeitung geleitet.
Die Idee klang super, die wurde ihnen auch schon im Radio 1 Medienmagazin Ende 2009 vorgestellt, doch jetzt ist sie schon wieder Geschichte. Wir reden von Deutschlands erster individualisierter Tageszeitung, soweit zumindest die Eigenbeschreibung.
Oder macht Pause, wie es die Macher formulieren. Sicher ist jedenfalls, die ursprüngliche Form wird es aber nicht mehr geben.
Da kaum Leser New genutzt haben, erklären wir nochmal das Prinzip. Die Abonnenten konnten sich eine Zeitung aus verschiedenen Quellen zusammenstellen. Ein bisschen Süddeutsche, ein bisschen von der Welt, ein wenig New York Times, dann Tagesspiegel. Hier viel von und davon wenig. Und die Leser in Berlin haben die eigene Zeitung auch ausgedruckt nach Hause geliefert bekommen. Für alle anderen gab es ein E-Paper.
Nur für welche anderen, ja? Laut den Machern von NIO gab es zu wenig Leser. Als Ziel hatte man sich ursprünglich 5000 gesteckt. Die tatsächliche Zahl kennen wir nicht, aber fest steht, dass das Konzept gescheitert ist. Ähnliche Projekte scheiterten bereits auch.
Die Macher der New überlegen aber künftig ja nicht mehr direkt an Leser das Produkt zu vertreiben, sondern nach der, ich nenne es mal Pause, sich an Großabnehmer zu wenden. Das heißt, Hotels könnten diese Technik dann nutzen, um ihren Gästen eine individuelle Tageszeitung anbieten zu können.
Wie glaubwürdig sind Blogs? Sehr unglaubwürdig, wenn man sich anschaut, was das Schulmaterial dazu hergibt, welches Schülern eigentlich Medienkompetenz vermitteln soll.
Hier ein kleines Beispiel. Es wird eine Szene geschildert, ein Überfall. Und dazu gibt es zwei Berichte. Einen Tageszeitungsbericht und einen Internettext von einem Blogger. Der Zeitungsbericht ist korrekt, der Bloggertext ist voller Fehler.
Die Botschaft ist klar, die blöden Blogger. Aber nein, im Ernst, jetzt im Begleitmaterial für die Lehrer heißt es, Zitat, beim Blogtext werden die Informationen ungeprüft ins Netz gestellt. Vielleicht hat Bernd einiges missverstanden oder er erinnert sich nicht mehr genau. Fakt aber ist, dass seine Informationen nicht geprüft sind. An dieser Stelle bietet sich auch der Vergleich zu dem Spiel Stille Post an. Auch da gehen Informationen auf dem Weg der Übermittlung verloren. Natürlich können auch Journalisten etwas falsch verstehen, deshalb können in einer Zeitung ebenfalls fehlerhafte Informationen stehen. Sollte dies vorkommen, werden dort in der Regel aber Falschmeldungen korrigiert.
Das Problem bei diesem Unterrichtsmaterial ist, das wurde vom Verband Bayerischer Zeitungsverleger erstellt. Die haben nämlich das Material für die bayerischen Grundschulen erstellt. Es ist natürlich gut, dass man Kinder für den Umgang mit Quellen sensibilisiert, aber wenn jetzt Verleger an Schulen Materialien verteilen dürfen, das besagt, dass die Zeitung an sich toll arbeitet, der Blogger an sich aber nicht, dann hat das doch schon ein gewisses Geschmäckle.
Der Medienjournalist Stefan Niggemeier bezeichnet das Material in seinem Blog auf jeden Fall als Printpropaganda. Ob die Verlage mit den Blogs je auf einen grünen Zweig kommen, immerhin gehen sich Blogs und Zeitungen bereits seit 10 Jahren auf die Nerven. Vielleicht erleben wir das ja aber auch schon im Februar.
Wir verraten es Ihnen im nächsten Monatsrückblick. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine
mediale Zeit.
Soweit wieder unter dem Rost gekehrt von Daniel Fino und Herrn Pähler. Schade geleitet sie zu dem Nachrichtenupdate bei Radio 1 und anschließend, wie gesagt, Admiral Tuff mit seiner Dancehall-Musik satt zum Entspannen. Und denken Sie natürlich daran, vergessen Sie auch diesmal nicht die Antenne zu erden und die Satellitenantenne analog nur bis zum 30. April 2012.